Hundeerziehung ist wie eine Reise. Es gibt unzählige Wege, aber nicht alle führen ans Ziel. Was bei einem Hund funktioniert, kann bei einem anderen völlig scheitern. Manche schwören auf klare Regeln und feste Strukturen, andere setzen auf spielerisches Lernen. Doch woher weißt du, welcher Trainingsweg der richtige für dich und deinen Hund ist? In der Welt des Hundetrainings gibt es keine Universallösung nach Schema F. Jeder Hund ist ein eigenes Individuum mit eigenen Bedürfnissen, Talenten und Herausforderungen. Genauso einzigartig bist du als Mensch mit deinen Vorstellungen, deinem Alltag, Zielen und deinen Möglichkeiten. Ein guter Trainingsweg verbindet beides harmonisch und zielorientiert miteinander.
In dieser Folge erfährst du, wie du dich im Dschungel der Trainingsmethoden zurechtfindest, worauf du achten solltest und welche Faktoren wirklich entscheidend sind, damit dein Hund gerne mit dir lernt. Denn am Ende geht es nicht darum, irgendeinen Trainingsweg zu wählen, sondern den, der euch als Team stärkt und euch mit Freude und Erfolg voranbringt.
Verklickern. Der Podcast über positives Training mit Pferd und Hund. Lass dich inspirieren von der Welt des positiven Trainings und entdecke Blickwinkel, die dir neue Wege eröffnen. Katharina Deisenberger und Nadine Keune beleuchten positive Alternativen für dein Training, enttarnen Stolperfallen und laden dich ein zu spannenden Selbstexperimenten.
Hundetraining ist so individuell wie die Beziehung zwischen dir und deinem Hund. Es gibt unzählige Methoden und Ansätze, aber eines sollte immer im Fokus stehen, die positive Verstärkung. Egal, ob es um Grundgehorsam, coole Tricks oder Verhaltensprobleme geht, wenn das Training auf Motivation, Spaß und Teamwork basiert, bringt es nicht nur langfristig mehr Erfolg, sondern stärkt auch die Bindung zwischen dir und deinem Hund.
Egal für welchen Weg du dich entscheidest, das Ziel sollte immer eine harmonische Zusammenarbeit sein. Dein Hund soll also nicht nur funktionieren, sondern mit Freude lernen und verstehen, was du von ihm möchtest. Mit positiver Verstärkung kannst du dieses Ziel erreichen, ohne Druck oder Zwang ausüben zu müssen. Das stärkt nicht nur das Vertrauen zwischen euch, sondern sorgt natürlich auch dafür, dass dein Hund langfristig motiviert bleibt, gerne mit dir arbeitet und du zuverlässige Verhalten aufbauen kannst. Es gibt unzählige Wege, deinem Hund etwas beizubringen. Entscheidend ist aber, dass der Weg, den du wählst, respektvoll, verständlich und fair ist.
Positive Verstärkung ist die Grundlage für ein sinnvolles und erfolgreiches Training. Darüber kannst du super zuverlässige Verhaltensweisen aufbauen. Wie deine Signale ausschauen, bleibt aber ganz dir überlassen. Manche setzen auf die Körpersprache und verzichten komplett auf Worte. Andere kommentieren und begleiten jeden Schritt ihres Hundes. Wieder andere setzen auf kurze, klare, akustische Signale. Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Wichtig ist nur, dass du alle Signale mit positiver Verstärkung aufbaust, weil es im Training eben nicht nur darum geht, dass der Hund XY lernt, sondern auch, welche Emotion mit deinem Signal verknüpft wird.
Das Ziel eines guten Trainings ist es also, dass der Hund zuverlässig und auch unter hoher Ablenkung das richtige Verhalten zeigen kann und somit ein harmonisches Zusammenleben mit uns Menschen möglich ist. Ein Hund, auf den ich mich verlassen kann, der zum Beispiel sofort zurückkommt, wenn ich rufe und nicht erst nach dem vierten Mal energischen Rufens oder der zuverlässig auf mein Signal hin wartet, kann natürlich auch die größtmögliche Freiheit genießen. Dieser Hund kann ohne Leine laufen, darf überall dabei sein und am Großteil unseres Lebens teilnehmen. Diese Zuverlässigkeit müssen wir jedoch vorher trainieren. Training heißt also nichts anderes, als dass unser Hund lernen soll, welches Verhalten er auf welches Signal zeigen soll. Oder andersrum formuliert, Training heißt, dass wir unserem Hund erklären müssen, welches Verhalten er auf welches Signal zeigen soll. Wenn wir uns das also bewusst machen, dass wir in der Verantwortung sind, unserem Hund so gut es geht zu erklären, was unsere Erwartungen sind, schließen sich an diesem Punkt zahlreiche Trainingswege von ganz alleine aus. Solche nämlich, die darauf abzielen, Fehlverhalten zu korrigieren und zu sanktionieren.
Genau. Also, als Hundehalter tragen wir die alleinige Verantwortung, unserem Hund klarzumachen, welches Verhalten wir uns als Reaktion auf unsere Signale wünschen. Ein Signal ist im Grunde ein Reiz, den der Hund mit einer bestimmten Handlung und einer Konsequenz verknüpft. Wir Menschen kennen das auch. Hören wir ein Martinshorn, fahren wir an den Straßenrand, senken mir Bremslichter, treten mir auf die Bremse und wenn der Timer vom Ofen piept, dann wissen wir, dass die Pizza fertig ist. Beim Rückruf bedeutet es also, ich muss meinem Hund verständlich machen, dass zu mir Horst Kim so schnell wie möglich. Dafür gibt's viele bewährte Methoden, die für Hunde besonders einleuchtend sind. Zum Beispiel à la Pavlo kann ich das neue Signal immer kurz vor dem Öffnen der leckeren Belohnungstube geben, bevor ich sein Lieblingsspielzeug raushol oder ein lustiges Rennspiel starte. Es gibt unzählige Möglichkeiten, damit unser Hund zu mir nicht verknüpft mit jetzt aber schnell, sonst brennt die Luft, sondern aus der Bahn Kartoffelschmarrn, gleich passiert was richtig Tolles.
Ja.
Wichtig ist also zum einen, dass mein Hund leicht versteht, was wir von ihm wollen und damit es dann auch zuverlässig funktioniert, er das Verhalten gern zeigt, weil die Konsequenz, also der positive Verstärker, direkt mit dem Signal und der Aktion verknüpft wird.
Und an der Stelle ist es eben auch egal, ob wir über Wortsignale, über Körpersignale, über Pfiffe oder über verschiedene bunte Tücher arbeiten. Was ihr als Signal verwendet, ist komplett euch überlassen. Wichtig ist einzig und allein, dass wir es unserem Hund so gut es geht erklären müssen. Das heißt also, es ist wie in der Schule damals, bei dem einen Lehrer hat man die Vektorenrechnung nach dem ersten Erklären kapiert und konnte super sicher alle gestellten Aufgaben lösen. Und dann gab es Lehrer, da hat man einfach nur Bahnhof verstanden. Egal, wie oft die das versucht haben zu erklären, man hat es nicht verstanden. Es liegt also nicht an den Schülern und auch unsere Hunde sind Schüler, denen wir was beibringen möchten, die Dinge so tun sollen, wie wir die gerne hätten. Und wenn sie das nicht kapieren, dann sind wir hier eben in der Bringschuld, weil wir hier die Lehrerrolle übernehmen. Und wenn wir nicht in der Lage sind, diese Stoffgebiete klar und verständlich rüberzubringen, dann ist das an sich hier unser Unvermögen und dann können wir den Schuh eben nicht dem Hund anziehen.
Das ist ein gutes Beispiel. Wenn wir es dann nämlich nicht checken oder ratlos dastehen oder irgendwie rumstammeln, weil wir es nicht besser wissen, hilft uns ein blöder Spruch, O-Schreien oder ein Sechser auch nicht weiter.
Nee.
Im Gegenteil, wir sind verunsichert, frustriert und lernen dadurch nur schlechter. Und genauso geht's unserem Hund. Wenn wir nur kurz bei der Schule und die Fächer bleiben wollen, ich bin mir sicher, wenn man mir Geld boten hätte, wäre mein Schnitt bestimmt besser gewesen, aber ob es zum Ohrensack gereicht hat, weiß ich nicht,
ja.
Weil mein Fake-Aufschwung oder mein Rückwärtswurzelbaum, die würden wirklich nur für wirklich voll Geld stattfinden, aber halt mit der Beurteilung nicht schön, aber selten. Und ja, ist ja so, wie es ist.
Ja.
Und dafür sind mir aber Sprachen leichter gefallen.
Mhm.
Also ich will damit sagen, dass mir auch immer die Möglichkeiten von unserem Hund im Blick haben müssen. Und wenn wir mit unserem Dackel Agility machen wollen, dann ist das wunderbar. Es sollte aber unser Endziel nicht das gleiche sein, als unsere Bekannte, die mit ihrem Border Collie Agility macht. Also
ja, ja, und da gibt's auch so ein schönes Bild, habe ich mal bei irgendeiner Weiterbildung, fand ich sehr schön. Da gibt's wie so ein, musst du dir vorstellen, wie so ein Bilderrahmen. Und dieser Bilderrahmen ist sozusagen, also jeder Hund hat einen Bilderrahmen. Und du kannst dich in diesem Bilderrahmen bewegen. Also das ist der Bilderrahmen, den du zur Verfügung hast. Du kannst nicht außerhalb mit deinem Hund. Du musst in diesem Bilderrahmen das Maximum rausholen. Und jeder hat halt einen anderen Bilderrahmen. Und was anderes geht halt nicht. Du kannst halt nicht mit dem Dackel, wie du schon sagst, eine Border-Collie-Kür da vollbringen. Zumindest, weiß ich nicht, ich möchte jetzt nicht Dackelbesitzer dissen, aber zumindest hat er ja andere körperliche Voraussetzungen.
Genau, also nicht, dass der Dackel zu doof ist oder unwilliger wäre als der Border-Collie, das gar nicht.
Einfach körperlich anders,
Aber einfach von der Beinlänge ist es halt strikt nicht möglich.
Ja.
Genauso wie es dem kurzschnauzigen Hund nicht möglich ist, in der gleichen Intensität, in der gleichen Ausdauer wie ein Bloodhound eine Fährte abzusuchen. Also
ja,
so.
Da sind Grenzen gesetzt, auf jeden Fall, ja.
Genau. Sie können es mit der gleichen Freude tun.
Ja.
In ihre Möglichkeiten und das sollte unser Ziel sein.
In ihrem Bilderrahmen, genau.
So, genau. Ja, zurück zum Thema und die für uns angepassten Möglichkeiten und Erwartungen. Wenn der Hund nicht versteht, was wir von ihm wollen, liegt's an uns, weil wir es einfach nicht gut genug erklärt haben. Es ist, wie es ist. Das heißt, ihr sucht euch eine kompetente Hundeschule mit positiv arbeitenden Trainer und Trainerinnen, welche fachlich in der Lage sind, eurem Hund mit wenig Wiederholungen kleine Erfolgserlebnisse zu verschaffen. Denn genau darum geht's. Dass der Hund versteht, was er tun soll und nicht darum, ihn unter Druck zu setzen und zu bestrafen, wenn er die Aufgabe nicht sofort 1A meistert. Das wäre nicht nur unfair, sondern einfach schlechte Trainingsstrategie. Zum Anfang vom Turnunterricht sollte ja auch nicht der Fake-Aufschwung mit Salto und Zeigstehe, sondern, aha, das ist ein Reck, ich greife an die Stange, stoß mich ab und wenn es richtig, richtig gut läuft, kann ich es vielleicht schaffen, mich kurz zum Halten. Und dann hören wir auf, bevor ich mir denke, Mann, ja, damit ich das nächste Mal eben wieder gern ans Reck trete. Ja, jetzt aber zurück zu unseren Signalen, dem Kern von jedem guten Training.
Genau. Wie gesagt, Ziel ist es, dass mein Hund Signale mit Verhalten und Konsequenzen verknüpft. Was ihr als Signal nun verwendet, haben wir ja schon gesagt, ist eigentlich fast egal. Mein Hund kann also lernen, Sitz heißt Po auf den Boden, Finger nach oben heißt Po auf den Boden, Zungenschnalzen heißt Po auf den Boden, ein kurzer Pfiff heißt Po auf den Boden oder der rote Punkt eines Laserpointers heißt Po auf den Boden oder die Sichtung eines Wildtiers heißt Po auf den Boden. Also ihr könnt jeden Reiz mit einem Verhalten und einer Konsequenz verknüpfen. Wichtig dabei ist nur, dass der Reiz keine Angst, Frust, Ekel oder andere negative Gefühle auslösen darf. Er muss also mindestens neutral sein.
An der Stelle müssen wir nochmal genauer über das körpersprachliche Training sprechen. So wie du es gerade erklärt hast, hat es absolut seine Berechtigung. Oftmals wird es aber dadurch, dass es falsch verstanden wird, falsch umgesetzt. Und durch dieses Missverständnis passiert oft der Switch in die negative Verstärkung. Die Stolperfalle im Training erklären wir dir ein bisschen später in der Folge. Über die positive Verstärkung zum Arbeiten ist, wie gesagt, deshalb so wichtig, weil wir ausschließlich über die positive Verstärkung Signale, Verhalten und Settings mit Freude verknüpfen können. Das wiederum führt dazu, dass unser Hund unsere Signale zuverlässig und prompt ausführt. Bei der ersten Signalgabe, einfach weil es sich lohnt.
Ja. Und das ist auch was, ich weiß nicht, wie dir das geht. Also ich habe ja tatsächlich immer mal so Leute im Training, die der Meinung sind, ich möchte nicht so viel Futter verwenden. Also gerade auch so die Welpenbesitzer, die eben mein Training an sich noch nicht kennen, die hier das erste Mal sind, wir brauchen einfach viel Futter. Und ich belohne auch tatsächlich Cleo unfassbar viel. Also ich würde nie mit der spazieren gehen und habe kein Futter dabei. Das würde es bei mir gar nicht geben. Also das gibt's einfach nicht, weil ich das ein vergeudetes Potenzial finde, vergeudete Verknüpfungsmöglichkeiten. Und bei mir ist es tatsächlich so, weil du gerade sagst, bei der ersten Signalgabe zuverlässig, ich habe das noch nicht erlebt, dass ich irgendwas, jetzt zum Beispiel Tricks, Baum oder so schlüpfe durch meine Beine oder dreh dich oder touch oder was auch immer, dass ich das sage und die das nicht macht. Ich hatte das ein einziges Mal und das, da habe ich 3 Anläufe gebraucht, um zu kapieren, warum sie das jetzt nicht macht. Wo sie die Milz rausgenommen bekommen hat, da ging es ihr einfach schlecht. Und ich habe gesagt, kannst du da in den Baum springen? Und sie hat gesagt, meinst du herum? Meinst du vor mir sitzen? Meinst du touch? Sie hat mir 1000 Sachen angeboten, aber nicht an diesen Baum springen. Und da habe ich gedacht, hä? Das kennst du gar nicht von ihr. Bis ich darauf gekommen bin, dass ich es einfach nicht zeigen kann, weil sie einfach Schmerzen hat und es ihr nicht gut geht. Ja. Aber ansonsten, dadurch, dass ich es wirklich immer wieder verstärke und immer wieder belohne, habe ich das tatsächlich, dass wenn ich was, ich rufe die und die ist da, weil ich kann mich drauf verlassen, dass das so ist. Und das liegt aber einfach daran, dass sie ganz häufig gelernt hat oder die Erfahrung gemacht hat, dass es sich lohnt. Und das ist, kann man einfach nicht oft genug sagen. Ich glaube, da habe ich nochmal einen Magic Moment nachher dazu. Da kann ich nochmal näher drauf eingehen.
Also ihr habt da auch so einen kleinen Magic Moment dazu gehabt. Es war in meiner Hundetrainerausbildung und da haben wir einen Dozenten gehabt und der war auch Verfechter von klare Kante und Nein. Er hat es so geschildert, lieber sagt er einmal klar, was er nicht will und lädt den Hund dann wieder ein. Auf jeden Fall ist dann diese Debatte losgegangen. Aber was passiert denn, wenn ich dann mal den Leckerlibeutel nicht dabei habe?
Okay, ja.
So, und dann...
Was hast du gesagt?
Ja, also ich vergesse ja nicht meine Schuhe.
Ja, und selbst wenn...
Das ist mir so ins Fleisch und Blut, das passiert einfach nicht.
Das ist das eine. Aber das andere finde ich, selbst wenn du ihn vergessen hättest... Die Verhalten sind trotzdem da, trotzdem zuverlässig. Das Problem ist nur, wir könnten ja jetzt auch sagen, okay, wir nehmen jetzt jedes dritte Mal, nehmen wir mal eine Leckerlibeutel mit, würde funktionieren. Das Problem ist nur, wie lange funktioniert das? An dem Tag, wo du den nicht mit hast, funktioniert das trotzdem. Aber die wissen natürlich dann, die haben ja ihre kleinen Tabellen im Kopf, wie wir das in der vorhergehenden Folge schon mal erklärt hatten, mit den kleinen Tabellen, mit lohnt sich nicht. Und du sammelst dann immer wieder schön Striche auf der Seite, lohnt sich nicht, wenn du es nicht verstärkst. Und die Gefahr ist mir zu groß. Deswegen sage ich, das ist kein Opfer für mich, den Leckerlibeutel mitzunehmen. Und auf der anderen Seite, was passiert, wenn du jetzt anders arbeitest, also ohne Futter und ohne Belohnung, generell kann ja auch Spielzeug sein, wenn du zum Beispiel nicht nah genug am Hund dran stehst, also zum Beispiel, der findet jetzt ein Rehbein, haben wir relativ häufig, dass Cleo hier Rehbeine und sowas findet. Super lustig, wenn die dann rennen, die winken dann noch so, also fast echt ein bisschen ekelhaft. Und die lief letztens mit so einem winkenden Rehbein, lief sie so auf Leute zu. Und normalerweise nehme ich sie ran, aber die Leute waren so, oh, hallo. Und man dachte, okay, ist für die in Ordnung, lass ich laufen. Und die Frau griff so nach dem Rehbein mit dem Satz, ach, hast du einen Stock? Und ich so, nein, das ist kein Stock, das ist ein Rehbein. Naja, egal, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, was passiert denn, wenn der Hund jetzt ein Rehbein zum Beispiel findet und wir sagen, bring das mal hierher. In dem Moment, wo ich nicht nah genug dran bin und nicht sagen kann, mein Freund und dem im Schlawitschen oder den Bedroher und wie auch immer, wird er mir das Rehbein nicht wiederbringen. Das ist völlig ausgeschlossen, weil die natürlich immer abwägen, kommt die jetzt so schnell so nah ran? Von daher ist das immer so ein hinkendes Scheinargument, wenn Leute sagen, was passiert denn, wenn du den Leckerlibeutel mal nicht dabei hast?
Ja. Ja. Ja, mir passiert es auch, dass ich jetzt auf dem Spaziergang, ich bin jetzt auch kein guter Einteiler und mir passiert das, also.
Dass du leer bist?
Ja.
Echt?
Ja.
Und dann musst du dir andere lustige Sachen überlegen. Was machst du dann für Sachen mit dem? Was kannst du da so machen, wo der
trotzdem... Ja, ich mach nichts mehr, ich verhalte mich ruhig und verwende halt nur Signale im Notfall.
Was könntest du für Verstärker noch anwenden für Lenz? Das findet er cool, wenn du was mit dem machst? Findet er Bälle cool?
Ja.
Ja, also könntest du Not noch einen Ball werfen?
Ja, du, wenn es ganz brisiert, dann nehme ich einen Dannerzapfen.
Ja.
Oh, übrigens, wichtiges Randnotiz. Es ist nicht ein Tannenzapfen, es sind Fichtenzapfen. Hast du es gewusst?
Nein.
Die meisten Tannenzapfen, die da bei uns rumliegen, sind eigentlich Fichtenzapfen.
Weil Tannen gar keine Zapfen machen?
Na, weil es bei uns die nicht so viel gibt. Bei uns gibt es so eine Fichte.
So. Weiß ich gar nicht.
Ja, also auf jeden Fall, ich schmeiße halt dann irgendwas, aber es, na.
Also es ist halt unkomfortabel.
Aber ich glaube, ich habe dann schon wieder Kopfkino, weil ich weiß, es ist nichts mehr da.
Ja.
Der folgt so,
ja.
Also, alles gut, aber so wie du sagst, man merkt halt dann beim nächsten Mal oder im Worst Case, er sieht dann einen anderen Hund, ich rufe den ab, er kommt zu mir, ja, was kriegt er dann?
Ein nettes Wort. Oder Leine dran.
So, genau, Leine dran. Er denkt sich,
ja, wie gesagt, es ist halt für uns komfortabel, mit Futter zu belohnen. Ich belohne ja wirklich also zu 95% tatsächlich mit Futter oder noch mehr sogar. Also es ist wirklich ein ganz kleiner Teil. Ich belohne an sich mit einem geworfenen Ball das Kehr um. Das belohne ich immer mit einem geworfenen Ball, wenn sie dreht. Und manchmal den Rückruf, kommt drauf an, von was ich sie abrufe. Wenn ich sie von einem hetzenden Reh zum Beispiel, also von einem Reh, wenn sie das Reh hetzt, so ist der Satz auch richtig, abrufe, kriegt sie auch den Ball geworfen. Aber ansonsten mit Futter, weil es halt irgendwie gut vorzubereiten ist, man kann es gut mitnehmen, es ist irgendwie immer da, es ist immer verfügbar. Und wenn du jetzt eben leer bist, musst du dir halt dann Gedanken machen. Wo ist jetzt der Fichten-Tannenzapfen, den ich werfen kann? Wo ist der Ball? Habe ich den schnell genug? Und so. Es ist halt komfortabel für einen. Wenn man sagt, okay, Futter, super. Man kann natürlich auch mit anderen Sachen belohnen. Ne? Könnte man jetzt auch rennen mit denen, wenn die das cool finden. Oder findet ein so super cooles Buddelloch oder was auch immer. Da fällt mir ein passendes Zitat übrigens von Viviane Tevi an der Stelle ein. Die sagte mal, die Arbeit über positive Verstärkung ist mehr Arbeit an sich selbst als am Tier. Ich finde, das beschreibt auch super schön die Verantwortung, die wir eben im Training haben. Also die Verantwortung, wie die im Training überhaupt gelagert ist. Dass eben nicht der Hund derjenige ist, der das machen muss. Und weil der zu doof ist, dass er es nicht kapiert, muss ich andere Trainingswege fahren. Sondern es ist meine Verantwortung. Ich muss an mir arbeiten, dass mein Hund kapiert, was ich von dem will. Und der eben auch in hoher Ablenkung diese Verhalten dann auslösen oder ausführen kann. Es gibt aber leider immer noch zahlreiche Trainer, die da über zu wenig wissen, über die Lerngesetze, über die Lernquadranten, aber auch über die Effekte verschiedener Methoden verfügen. Das führt leider oftmals dazu, dass Hunde den Stempel "der verarscht dich" aufgedrückt bekommen und härter angefasst werden sollen, einfach weil man über diese fachlichen Skills nicht verfügt, ein Problem lösen zu können, gemäß dem Motto "Gewalt beginnt dort, wo Wissen endet".
Wenn ihr Lust habt, den Blickwinkel von eurem Hund zu verstehen, haben wir eine coole Idee für euch. Quasi ein zweites Selbstexperiment. Ihr begebt euch mal in die Lage des Hundes und bittet eine andere Person, euch ein vorher definiertes Verhalten beizubringen. Zum Beispiel sollt ihr lernen, auf das Signal Blume eurer Nase mit dem linken Zeigefinger zu berühren, und zwar so lange, bis der Klick kommt. Euer Trainer verwendet einzig und allein ein Klickgeräusch, um euch mitzuteilen, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Er darf nicht mit euch sprechen, er darf euch nichts vormachen, er darf euch nicht berühren oder eure Körperteile bewegen. Wenn ihr denkt, ihr habt verstanden, was von euch verlangt wird, dann ist es total spannend zum Fragen, was wäre es denn gewesen, was ihr hättet lernen sollen? Seid ihr draufgekommen? Habt ihr also verstanden, was man euch beibringen wollt? Und dann könnt ihr darüber sprechen, was ihr wann, wie lang hättet tun sollen. Und das ist immer ganz spannend, ob das Verhalten, das ihr gelernt habt, mit dem Plan übereinstimmt, was der Trainer euch beibringen wollte.
Da können wir mal super coole Sachen dabei raus, sehr kreativ. Weil das Tier dann ja meistens irgendwie, also ganz oft, weiß nicht, wie es dir schon so ging, was du so Erfahrungen mit Trainerspielen gemacht hast, ganz oft das Tier irgendwelche anderen Sachen gesagt hat, als du eigentlich dem Tier beibringen wolltest.
Ja, ja, voll.
Oder das, ja, er soll erst 2 Minuten mich anschauen und danach mit dem Kopf ein Stück nach links und dann mit dem Finger an die Nase. Obwohl du nur vielleicht als Trainer dachtest, den Finger an die Nase. Also mir ist egal, ja, wie lange du mich vorher anschaust, mir ist egal, wie du deinen Kopf neigst, aber das Tier, beziehungsweise der Mensch im Tier, Position hat das ganz anders irgendwie verstanden.
Wir haben mal Trainerspiel gespielt und zwar, wie hast du von Positiv bewegt?
Larissa.
Die Larissa von Positiv bewegt war quasi mein Tier, sagt man das so?
Ja.
Ja. Und es ist darum gegangen, sie hätte lernen sollen, sich mit dem rechten Fuß auf einen Ziegelstein zu stellen und kurz zu halten. Mhm. Und wo wir sie dann gefragt haben, Larissa, was denkst du, was du gerade gelernt hast, hat sie gesagt, also, nachdem sie einmal nach rechts gewippt ist und zurück, hat sie ihr linkes Bein angehoben, abgestellt, hat sich mit dem rechten auf den Ziegelstein gestellt, hat dann ihr linkes Bein im 45-Grad-Winkel abgestreckt und im gleichen Ding ihre rechte Hand nach oben.
Ah, okay, ja.
Mir so, hey Larissa, du hättest einfach nur den rechten Fuß auf diesen Ziegelstein. Und was sie halt gedacht hat,
ja,
dadurch, dass das ja über Shaping basiert ist und sie quasi immer wieder von vorne dieses angefangen hat,
hat es für sie Sinn.
Es wäre eine Kette und dabei, es war uns gar nicht bewusst, was die gedacht hat, was sie alles lernen sollen.
Ja,
also es war echt spannend. Das war herrlich.
Absolut. Wir versprechen euch, dass ihr nach diesem Versuch so viel schlauer seid und das Training mit eurem Hund mit ganz anderen Augen betrachten werdet. Also mein Magic Moment ist tatsächlich letzte Woche gewesen. Und es ist immer so, ich erzähle es erstmal, dann erzähle ich, wie ich mich dabei gefühlt habe. Also wieder ganz klare, ganz häufige Situation. Ich habe ein Training mit einer Kundin hier aus unserem Ort und alles auch soweit prima. Und sie geht aber parallel trotzdem immer noch auf den hier ansässigen Hundeplatz. Und die arbeiten eben ein Stück weit anders, sage ich mal ganz vorsichtig. Und dort hat sie jemanden getroffen, der nicht so ganz klarkommt mit seinem Hund, was da auch nicht wirklich gut trainiert werden kann. Und da hat sie gesagt, geh doch mal hier vor, also zu uns. Und da hat er gesagt, da war er schon, es gefiel ihm nicht so gut, das sind ihm einfach viel zu viele Leckerlis. Also das funktioniert für ihn nicht, das ist ja wirklich alles nur mit Leckerlis trainiert. Da war ich natürlich wieder ziemlich getriggert, weil das so eine Sache ist, die bei mir so Knöpfe drückt, weil ich genau weiß, wie unfassbar großartig es ist, über positive Verstärkung zu trainieren und es eben einen Unterschied macht, und das finde ich auch ganz oft in den Kommentaren unter meinen YouTube-Videos, dass man auch gut belohnen kann mit einem netten Wort oder mit Kraulen oder was auch immer. Und ich habe es tatsächlich schon ausprobiert, ich habe es mit den Pferden ausprobiert und habe dazu auch ein YouTube-Video gemacht, damit man es einfach mal zeigen kann. Müsste das vielleicht auch mal, das könnten wir vielleicht mal machen, mit Hunden mal ausprobieren, mal ein wirklich komplett neues Verhalten aufbauen, einmal mit wirklich positiver Verstärkung, also wirklich belohnt mit Futter oder mit einem richtig geilen Spielzeug und einmal nur mit einem netten Wort und über den Kopf tätscheln. Naja, zurück zum Thema. Auf jeden Fall hatte ich mit den Pferden das damals ausprobiert. Ich hatte 2 Verhalten aufgebaut, die beide noch nicht kannten. Ziel war, dass die auf ein Signal hin ihren Kopf auf meine Schulter legen. Kalypso hatte ich ganz normal mit Futter belohnt. Das war innerhalb kürzester Zeit, zack, zack, super zuverlässig, super schönes Verhalten. Finn habe ich im Sommer, also es war auch noch tatsächlich so, dass ich sagen kann, dieses Kratzen, er hat eine lange Lippe gemacht, war cool für ihn. Also ich kann da eine gewisse Belohnungskriterium unterstellen, Charakter unterstellen. Und trotzdem war das Verhalten super unprompt, super unschön, nicht genau getroffen, immer mal da, dort. Also wenn du den jetzt gefragt hättest, was sollst du tun, bin ich mir sehr sicher, dass er nicht genau gewusst hätte, was er tun soll. So, also mit diesem Setting, dass ich ja weiß, wie großartig das ist. Und wenn wir auch die Braunbären und die Zootiere generell trainieren, was für unfassbare Erfolge und wie zuverlässig diese Verhalten sind. An der Stelle, jetzt bin ich sehr weit rausgeschwommen, zurück zum Thema, triggert mich das, wenn dann Leute sagen, das sind so viele Leckerlis und sie wollen das nicht, weil das dann ja für mich immer impliziert, man muss sich selbst organisieren, man muss Futter vorbereiten, man muss Spielzeug dabei haben und das immer. Man muss sich selbst hinterfragen, man muss selbst reflektieren. Konnte mein Hund das jetzt zeigen? Habe ich das einfach irgendwie schlecht aufgebaut? Muss ich da nochmal nachjustieren? Ist vielleicht die Belohnung einfach nicht die richtige für dieses Verhalten und so weiter? Also man muss einfach seine eigenen grauen Zellen anstrengen und das Training planen. Das heißt also Fleiß und Wiederholungen. Also es ist natürlich viel bequemer, jetzt zu sagen, ja, der Hund, der weiß ja, was er tun soll und er macht es nicht und deswegen, ja, weißt du, wie ich meine? Also das war wieder letzte Woche, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, warum es so vielen Menschen einfach so schwer fällt, sich selbst die Verantwortung zu übergeben und zu sagen, ich bin verantwortlich, dass mein Hund das lernt. That's it. Punkt. Und da gibt es auch kein Wenn und Aber für mich. Oder man sagt dann, ich arbeite gar nicht über Verstärkung, ich mache es nur über Negativverstärkung, über ich drücke den Hund runter oder ich ziehe den ran, wenn der Rückruf kommt und die Belohnung dafür ist, dass eben die Leine dann wieder locker ist und er weiterlaufen kann oder wie auch immer. Ja, das ist so wieder mal so ein Magic-Moment für mich gewesen in diesem Zusammenhang, wo es eben wieder um Trainingswege geht, weil wir ja heute beim Thema Trainingswege und was ist sinnvoll und nicht sind. Und ich das so super schade finde, dass das eben oftmals noch so, ja, stiefmütterlich behandelt wird, weil es einfach zu anstrengend ist.
Ja, also mir ist aufgefallen, gerade jetzt über so Gespräche oder Diskussionen, Futter, ja, nein, Ich führe die Diskussionen nicht.
Nee, ich führe die auch nicht. Ich höre das.
Ich horch's mal an, wenn dann einer sagt, ja, aber muss ich dann immer?
Ja.
Naja, also ganz ehrlich, lieber habe ich doch 5 Kekse da noch geschmissen, als, ja, Ja, also feel free. Wenn jemand für sich sagt, er fühlt sich in diesem Setting wohler, ja, was sollst du da machen?
Ist so.
Es ist, wie es ist. Ich kann auch nichts sagen.
Ich argumentiere das tatsächlich auch so wie du, dass ich sage, mein Fokus liegt darauf, dass ich mich auf meinen Hund verlassen kann. Immer. Und deswegen mache ich das so. Ich möchte auch, dass wenn ich die Braunbären trainiere, ich nicht Angst haben muss, ob heute ein guter Tag ist, ob Benno da die Kanüle sich in seine Vene rammen lassen will oder ob er heute sagt, er geht lieber draußen baden. Ich kann mich darauf verlassen, dass er sagt, go, weil ich ihn so trainiert habe. Und wenn du eben sagst, das reicht dir, wenn du 5-mal brüllst hierher und der Hund sagt, komme gleich, nachdem ich über die Bundesstraße den Hasen fertig gejagt habe, dann belohn weniger. Das ist dann nicht meine Verantwortung.
Es kann ja auch sein, dass der Hund, der nicht über diese positive Verstärkung das Auftrainieren gekriegt hat, dass der genauso gut hört und genauso prompt hört. Es kann ja alles sein.
Ja.
Aber ich möchte ja nicht, dass ein Hund permanent in der Erwartung sein muss, unbewusst. Jetzt gibt's gleich richtig Ärger.
Ja.
Der muss ja immer alles voll im Blick haben, damit er ja nicht wieder sich eine Respektlosigkeit hier rausnimmt. Eine vielleicht Respekt, weiß man ja nicht.
Ja.
Also, ja. Ich habe ihn ja die Agenda nicht unterschreiben lassen.
Nee, genau. Ja.
Also, puh.
Und hast du auch einen Magic-Moment dazu?
Ja, also das ist tatsächlich mein Magic-Moment dazu. Ich habe nämlich meinen Hund, den wir vor dem Lenz gehabt haben. Das war eine Mischung aus einer englischen Bulldogge und irgendwas anderem. Und ich bin dann eben auch zwecks Leinenführigkeit zu einer Hundetrainerin gegangen. Ja, die dann auch so, mit der Genetik, da musst du aufpassen, weil, schwierig. Und also lass dir ja nicht auf der Nase rumtanzen, weil das kannst du nicht mehr einfangen, das wird gefährlich, da musst du aufpassen, das wird eine Maschine, so, klar. Ja, und weil der Hund ja lernen soll, dass er immer auf mich achtet und das respektlos ist, wenn er vor mir herläuft, weil er achtet ja gar nicht auf mich, haben wir natürlich die Leinenführigkeit insofern trainiert, dass immer, wenn der Hund aus dem von mir gedachten Radius, das fängt ja schon mal an, wenn mir für mich definierter Radius, wenn er zu weit nach vorne geht oder wenn er sich zu weit nach hinten fallen lässt, das war jetzt nicht der Fall, aber wenn er zu weit nach vorne geht, dann kommt ein leichter Ruck mit der Leine, und zwar, das haben wir quasi vorher geübt, damit ich ja keine Schäden anrichten kann, weil das war ihr schon bewusst, dass wenn man irgendwie falsch ruckt, dass die Schäden an der Halswirbelsäule machen kann. Deswegen ist es nämlich ganz wichtig, dass man immer nach unten ruckt und nicht nach oben.
Ach so.
Ja.
Okay.
So, weil dann ist der nämlich stabiler.
Okay.
Danke für die Info. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, Katharina, du bist so ein, furchtbar. Gut, also mein Hund, der war super leinenführig, tipptopp. Der war dann natürlich, wo der noch jünger war, hat dann irgendwie andere Hunde gesehen, hat dann natürlich geschaut, ich bin dann ein bisschen langsamer geworden, um zu kontrollieren, ist er denn noch hier auf meiner Energy? Also ist ja nur irgendwie
ansprechbar.
Auf Empfang. Hm. Nein, ist er nicht, weil er nicht sofort sich zu mir wendet und korrigiert. Also was macht, sagt die Bohne, Leinendruck. Mhm. Und mit Leinendruck meine ich jetzt gar nicht, dass den von die Füße gerissen hat oder es ihn aus der Balance gebracht hat. Mhm. Aber es war immer ein kleiner auf den Hinterkopf.
Unangenehm, so. Ja.
Ja, so. Was war dann das Ende vom Lied? Der Hund war eineinhalb, Leinenaggression, volle Lotte. Immer wenn er einen anderen Hund gesehen hat, ist der in der Leine gehängt. Und dann war natürlich, ja super, was hast du jetzt hier verbockt, dass der Hund aggressiv ist? Schau, ich hab's dir gesagt, der ist irgendwie gefährlich. Und also nur, es regt mich so auf. Was war dann das Ende vom Lied? Also gut, wir brauchen, weil er ja anscheinend auf andere Hunde reagiert, wir können uns nicht sicher sein, dass er immer verträglich ist. Also, was tun wir? Wir brauchen einen bombensicheren Rückruf. Was haben wir gemacht? Wir haben das Ab-Signal über Wegschicken trainiert. Und jetzt im Nachhinein, es ist wirklich quälerisch und ich finde es sogar tierschutzrelevant, was da passiert ist. Wir haben meinen Hund angeleint und der hat 10 Tage lang, habe ich es durchgehalten, eigentlich wären es 14 Tage lang, hat er nur an der Leine dürfen, an der Leine laufen dürfen. Und wenn ich ihn abgeleint habe, klick, Leine ab und dann mit allem, was mir in meinem körperlich möglich ist, den wegschicken. Ab! Schreist du dann. Okay. Und der ist dann so, und der war dann so, oh Gott, und dann wird der so ganz klein und bewegt sich gar nicht.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, ich darf den nicht so von oben, weil dann kann er nicht nach hinten weichen, sondern ich muss auf ihn zu und den so wegschicken, damit er wegläuft und Distanz quasi schafft.
Oh Gott.
So. Und ihr habt ja das einfach glaubt. Ihr habt ja das einfach
glaubt. Naja, das, so geht es ja vielen Leuten, ne? Die gehen zu einem Hundetrainer, weil sie denken, das ist der Fachmann.
Ich habe so Angst gehabt, dass der Hund einen anderen verletzt, dass da irgendwas passiert, weil ich meine, das war wirklich, wenn der andere Hund gesehen hat, der ist wirklich in der Leine gehängt, wie ein Berserker.
Ja.
Also wirklich, mit so den, die Spucke ist geflogen. Und ja gut, also es ist so, wie es ist. Ich will, dass der im Freilauf ist, ich will, dass der weiterhin mit mir zum Ausreiten gehen kann und so, was willst du machen?
Ja.
Und du kannst ja nicht sagen, wir probieren es und schauen, was rauskommt. Also, wir haben das Wegschicken gemacht. Irgendwann war es dann so, dass ich, sobald er gemerkt hat, dass meine Hand an die
Karabiner,
an den Karabiner geht, hat er schon zum Schlottern angefangen. Das musst du dir vorstellen. Das musst du dir mal vorstellen. Also das war so schlimm. Und dann aber der Erfolg, der hat, ohne Scheiß, ich hab den von allem. Der Hund hat gefolgt, so Bombe. Wir gehen ausreiten, es kommt ein anderer Hund, es kommen andere Leute, egal was auch immer, ich rufe den und der hat alles stehen und liegen lassen, komplett wurscht. Der hat sich zu mir rumgedreht, hat zum Schlottern angefangen und war dann halt froh, dass ich ihn wieder zu mir gelassen habe.
Mhm.
Also das war dieses Ding, was dahinter gesteckt ist.
Ja, verstehe.
Und vorher diesen Abbruch sagt, er so, oh Gott, was ist denn jetzt, um Himmels Willen? Und über dieses, ich lade die wieder ein zu mir, du darfst zu mir. Mhm. Oh ja, zum Glück darf ich wieder zurück. Also Psychoterror ohne Ende. Also irgendwann bin ich dann gekommen aufs Klickertraining. Ich bin ja dann mit meiner Freundin da eben noch in Österreich gefahren. Wir haben das kennenlernen dürfen richtig über dieses Hühnerseminar und habe dann eben erkannt oder bin dann eigentlich eher eingestiegen in dieses Klickern und habe dann bemerkt, was da für Potenzial dahinter steckt. Und ja, turns out, natürlich habe ich eben die Leinenaggression oder diese Leinenreaktivität dadurch trainiert, dass immer, wenn ich einen anderen Hund gesehen habe, hat es halt natürlich immer dieses Rucken geben. Mhm. Mein Gott, ich war da einfach selber schuld, habe das erkannt und ich habe dadurch eben diesen direkten Vergleich beim Girgel, was das mit dem Hund macht, was das mit der Beziehung, mit dem Zusammenleben macht, ob du ein Signal positiv oder ein Signal über Druck und Härte auftrainierst.
Mhm.
Ich habe neue Signale dann aufgebaut. Ich habe eben Klicker, positive Verstärkung. Wir haben das mit der Leinenreaktivität super gut in den Griff gekriegt. Und mir tut es im Nachgang irre leid, was ich diesem super unsicheren Hund dann dadurch eigentlich Odo habe. Ja.
Ach man.
Ja, also ich bin total froh, dass wir diesen Weg dann gefunden haben. Und mir tut es total leid, wie viel Zeit ich verplempert habe mit dieser ungarn Scheiße. Also wie gesagt, jeder immer so, wow, super. Also Katharina, Respekt, der Hund, der folgt dir. Perfekt, Tipptopp-Hund, 1A.
Ja. Krasse Story, echt krasse Story.
Und es gibt einem ja dann immer recht und man wird ja dann immer so bewundert, wie toll das alles funktioniert und was man denn da geschafft hat und also super und der Hund ist ja auch dann gefährlich, bla, was so, also nur so ein Bullshit, wirklich. Der Lenzi, im Gegensatz dazu, der hat das super Potenzial gehabt für Leinenreaktivität, ohne Witz.
Ach, meine auch, alle beide.
Weil der mit seinem Frust überhaupt nicht umgekommen, weil man immer sagt, ja, die Genetik, bla bla bla. So, das kann sein, aber der hat ein viel höheres Potenzial für diese Leinenreaktivität gehabt, weil der so einen Frust geschoben hat, wenn der andere Hund gesehen hat und nicht hat hier dürfen. Mhm. Also so viel zu dem Thema.
Ja.
Ja.
Ja, und weißt du, was ich dann auch ganz oft in dem Zusammenhang höre, dass es Hunde gibt, da geht das nicht mehr mit der positiven Verstärkung. Also da ist einfach, da ist das Thema so hoch, ähnlich wie du jetzt sagst, mit dieser Leinenaggression oder wenn man dann Angst hat vor der Rasse oder wie auch immer das geartet sein kann, dass man eben sagt, der Hund, der hat schon beschädigt zum Beispiel, der hat schon Menschen beschädigt, das ist jetzt einfach wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Problemhund, den kriegst du eben jetzt nicht mehr über positive Verstärkung. Das sind auch ganz häufig Argumente, die ich tatsächlich höre, die dann rechtfertigen, dass man eben andere Trainingswege gehen muss. Aber ich kann euch an der Stelle wirklich sagen, du kannst, egal welches Problem, egal ob da schon Beschädigung dabei ist, ob da ein Aggressionsverhalten dahinter steht, ob ein Angstverhalten dahinter steht, eine definierte Respektlosigkeit, was auch immer das sein soll, vom Hund zum Menschen. Es ist alles über positive Verstärkung trainierbar und eben nachhaltig und wie du schon sagst, zuverlässig, wie mit Lenz jetzt und mit einer super Beziehung einfach.
Ich habe da letzt auf Instagram, bin ich über einen Account gestolpert. Also ich habe keine Ahnung, wo ich da immer falsch abbiege, dass mir sowas unzeugt wird. Ja, also wirklich, ernsthaft. Also auf jeden Fall, es ist drum gegangen, das sind zwei Hundetrainer und die leben irgendwie da mit ihren zwei Rottweiler und Schäferhunde oder was auch immer, dass sie da alles beieinander haben. Es ist ja alles gut und recht und die schreiben sich halt auf die Fahne Resozialisierung und Rudel und bla. So. Und da war eben die Situation, dass ein Schäferhund ist aus dem Tierschutz, der hätte irgendwie euthanasiert werden müssen, weil der also gefährlich ist. Niemand traut sich mehr dahin und so. Und dann war halt auch wieder, und sowas triggert mich dann schon, ja, die ganzen positiven Wattebau-Schwerfer haben es nicht geschafft. Das 70.000. Leckerli hat es nicht verändert und bla, so. Und jetzt müssen sie es wieder ausbaden. Ne? Also sie haben ja dann Erfolge, dass sie zum Beispiel nach einer Woche sagen, sie gehen jetzt mit dem Hund spazieren. Der geht da mit doppelt gesichertem Maulkorb. Und dann machen die da so eine Instagram-Story draus. Mhm. Schaut, wie toll er das macht. Aber das ist uns jetzt hier alles zu ruhig. Wir gehen jetzt mal die Probleme an. Zirkt der Gießkanne raus und drangsaliert da den Hund mit der Gießkanne.
Wieso?
Was der damit der ausflippt.
Oh.
Damit der hat halt umgelenkt, wenn er nicht hier kann, hat der halt umgelenkt und hat halt dann quasi
beschädigt nach hinten.
So. Und das war's, was sie trainieren wollten.
Dass er das nicht mehr macht.
Ja.
Okay.
Und auf dem Spaziergang ist es halt nicht passiert, weil, oh mein Gott, der Hund war entspannt. Geht ja gar nicht.
Ja.
Geht überhaupt nicht. Ach, wir wollen es ja hier trainieren. Und dann fangt die Ohr und klopft dann mit dieser Gießkanne umeinander und dann flippt der Hund halt aus. Mhm. Damit der Hundetrainer dann wieder mit beide Hände in diesem Halsband den Hund runterdrückt, bis der sich beruhigt, weil jetzt hat er die Fronten geklärt.
Mhm.
Aber sowas ist mir so
fern.
Ja.
Ja, und wie gesagt, es ist eigentlich echt schön. Ich finde das gut, dass wir mal so eine Folge haben, wo wir über diese Trainingswege und auch sehr kritisch tatsächlich, und wenn sich da jetzt jemand von euch angegriffen fühlt, das ist nicht unser Ziel. Das Ziel ist tatsächlich, aus unserer Trainersicht einfach mal zu erklären, dass es gibt keinen konstruktiven Weg über, ich bringe den Hund in diese Situation, wo der aktuell ja nachweislich völlig überfordert ist mit und löse das dann über eine Gewalttat, über Bedrohen oder über Grenzen. Kein Hund dieser Welt muss in Grenzen gewiesen werden. Es ist eine Frage von sinnvollem Training. Und da habe ich auch noch ein super Beispiel dazu, waren damals mal, vielleicht hörst du sogar zu, viele Grüße an der Stelle, eine Kundin, die hatte einen Ridgeback irgendwas Mix, weiß nicht was, der Rottweiler, glaube ich, Ridgeback-Rottweiler Mix, der ist tatsächlich sehr unsicher Menschen gegenüber gewesen und ich kenne das, Malik, der war auch sehr unsicher Menschen gegenüber, so ein Stück weit auch Ridgeback-typisch, haben die ganz häufig, dass die eigentlich einen Menschen lieber von hinten als von vorne sehen wollen. Und der hat beschädigt und dann war sie bei einem Hundetrainer, der hier sehr einschlägig auch für Maßnahmen bekannt ist, die eben da ja nicht unsere sind, sagen wir es mal so. Und da war genau das, was du jetzt beschreibst. Die haben den dort anbinden müssen. Dann hat er den traktiert mit so einem kleinen Plastibagger und mit irgendeiner so einer Schreckschusspistole, dass der eben da komplett ausrastet. Und der Trainingsweg war, dass die Frau dem Hund ins Gesicht schlagen sollte, um dort sozusagen die Fronten zu klären, so wie du es ja jetzt auch beschrieben hast. Und das Ende vom Lied war, dass die Frau dann so fertig war, nach diesem Training, also mental auch, wie die jetzt mit ihrem Hund hier umgegangen ist und hat dann eine Flasche Rotwein zu Hause getrunken, um erstmal irgendwie da klarzukommen und war da völlig desillusioniert und war völlig fertig und hat das nicht einordnen können. Und zum Glück haben die, ich glaube, nach zwei Trainings dieses Training dort beendet, weil sie gesagt haben, das kann nicht der richtige Weg sein. Aber es gibt ja tatsächlich viele Leute und es kommt auch immer auf die Trainer an. Viele sind ja tatsächlich sehr autoritär auch den Haltern gegenüber, die dann sagen, ich bin Fachmann und wenn du das so nicht machst, dann, ne, die machen ja dann Angst, so wie dir, das ist ein Hund, dann musst du, weil sonst, dann hast du eine Waffe an der Leine und du hast Kinder zu Hause und du musst jetzt, ansonsten musst du den abgeben. Und die sind dann wirklich so eingeschüchtert auch von diesem Trainer, weil es ja ein Fachmann in der ihren Augen, in denen Augen ist. Ja, und sind dann einfach, lassen sich zu Sachen dann hinreißen, wo die eigentlich gar nicht dahinter stehen, aber weil die einfach sich darauf verlassen, auf diese Scheinkompetenz, dann eben doch ihren Hund so vergewaltigen an der Stelle, ja.
Also es ist so Wahnsinn, weil man erlebt es, also mir ist es zumindest so gegangen, dass ich mir ganz oft überhaupt nicht wohlgefühlt habe damit. Ja. Mir ist es nicht gut gegangen und ich habe mir mal gedacht, oh Gott, aber das kommt doch jetzt nicht. Aber gut, wenn es so ist, dann ist es so. Und habe das dann immer so mir gegenüber gerechtfertigt, dass ich bin ja nicht der Fachmann und der Hund ist ja so, weil ich halt nicht gut genug bin. Drum ist der so. Und drum muss ich noch härter und noch konsequenter und noch strenger sein, damit man das in den Griff kriegt. Ja. Und die Sorge halt auch, die dahinter steht, ich meine, wenn dir ein Trainer sagt, du, wenn das so weiterläuft, also...
Ja, klar, sag ich ja, die machen dann wirklich so einen Druck und so eine Angst.
Der nächste Postbote ist weg. So, ja,
also. Und du denkst, die haben schon viel gesehen, deswegen, die wissen, wovon sie sprechen. Aber wenn wir es runterbrechen wollen, die Kernessenz unserer Folge tatsächlich, verlasst euch auf Trainingswege, die über fundiertes, positives Training, was übrigens nicht nur Leckerlis reinstecken ist, also nur weil ein Trainer mit Leckerlis arbeitet, ist das noch lange keine positive Verstärkung und sinnvolles Training. Da gehört einfach ganz, ganz viel mehr dazu, Timing und so weiter. Von daher, ja, spätestens dann, wenn ihr euren Hund bedroht oder mit Leinenruck oder irgendwo hinschieben oder blockieren, weil der eine Leinenführigkeit lernen soll, völlig, 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 völlig falscher, nicht zu empfehlender Trainingsweg. Wie sieht's mit der Stolperfalle aus? Wollen wir da mal drauf eingehen?
Voll gern.
Okay.
In unserer heutigen Stolperfalle beschäftigen wir uns mit dem Training über die Körpersprache. Mir begegnen immer wieder Menschen, die ihren Hund allein über Körpersprache trainieren. Da droh ist jetzt erstmal nichts auszusetzen, gesetzt im Fall, man beachtet einige wichtige Dinge von sinnvollem Training.
Genau, denn wie vorhin schon gesagt, kann man jedes x-beliebige Signal bzw. jeden x-beliebigen Reiz zum Signal für ein gewünschtes Verhalten machen, auch Körpersignale, wie zum Beispiel den gehobenen Arm, eine 90-Grad-Drehung des Oberkörpers, einen Schritt zurück, ein Kopfnicken, was auch immer. Verknüpfen wir also ein vorher genau definiertes Körpersignal mittels positiver Verstärkung mit einem Verhalten unseres Hundes und einer Konsequenz. Dann kann der zum Beispiel Schritt zurück ein zuverlässiges Signal für zum Beispiel einen Rückruf werden oder ein Sitzen oder ein Platz oder was auch immer.
Wie sinnvoll das Ganze ist, muss jeder für sich selber beantworten, weil ich in dem beschriebenen Fall natürlich immer darauf angewiesen bin, dass mein Hund mitkriegt, also sieht, dass ich das körpersprachliche Signal für den Rückruf gegeben habe. In puncto Alltagstauglichkeit hat also das akustische Signal eigentlich die Nase vorn. Für Menschen, die zum Beispiel nicht rufen wollen oder können, stellt die Pfeife die alltagstauglichere Lösung dar. Aber wo ist jetzt genau unsere Stolperfalle zum Finden?
Wenn wir unter Training über Körpersprache verstehen, was ich eben erklärt habe, dann ist alles gut. Dann können wir auch genauso weiter trainieren, das passt alles. Wir können auch mischen, das heißt, ich habe zum Beispiel auch einige Signale dreifach aufgebaut, also Cleo sitzt zum Beispiel, kann ich über ein Wort auslösen, kann ich über einen Fingerzeig auslösen, kann ich aber auch über einen Kurzpfiff auslösen. Alle drei Signale funktionieren also unabhängig voneinander und lösen das zuverlässige Sitzen aus.
Stolprig bis problematisch wird's dann, wenn Training über Körpersprache bedeutet, dass ich meinen Hund allein durch mein Auftreten dazu bringe, bestimmte Verhaltensweisen zu zeigen, ohne dass er sie wirklich gelernt hat. Klar, das kann funktionieren, aber nur durch Bedrängen und oder Einschüchterung. Und genau da sind wir raus aus der positiven Verstärkung und mitten in der negativen. In diesem Fall zeigt der Hund das Verhalten nicht aus echter Motivation, sondern nur, um einem unangenehmen Reiz zu entgehen oder ihn schneller loszuwerden. Das hat zwar große Nachteile. Erstens leidet die Beziehung zum Hund, schließlich wird niemand gern unter Druck gesetzt und zweitens führt es nie zu wirklich zuverlässigem Verhalten, weil es immer Momente geben wird, in denen ich als Mensch nicht schnell genug bedrohlich reagieren kann, Zum Beispiel, wenn ich zu weit wegstehe und das Ganze klappt dann auf einmal nicht mehr.
Das sind dann diese klassischen Fang-mich-doch-Hunde, die einen Knochen gefunden haben und den auf keinen Fall ausgeben wollen und damit wegrennen.
Ja, und in dem Fall fehlen zwei entscheidende Bausteine von sinnvollem Training. Erstens läuft das Ganze, wie schon gesagt, über negative Verstärkung. Und zweitens hat es überhaupt keinen Versuch gegeben, dem Hund zu erklären, was er hätte tun können, damit er keinen Druck erfährt. Das Ergebnis? Der Hund versucht, sich der Situation so oft wie möglich zu entziehen, sprich, dieses Fass wird immer wieder aufgemacht, der Nerv ist vorprogrammiert. Und mal ehrlich, das kann wirklich nicht unser Ziel sein.
Genau. Bedrohung mag ein wenig hart klingen und ich höre schon den Aufschrei, aber sieht man es sachlich, ist ein Blocken des Hundes beim Versuch, ihm eine gute Leinführigkeit beizubringen, eine Bedrohung. Ziel ist es, dem Hund körpersprachlich mitzuteilen, dass hier eine Grenze erreicht ist und man diese auch definitiv durchsetzen wird. Das Resultat sind dann Hunde, die ein Stressgesicht abonniert haben und niemals zuverlässig und aus der Motivation des "Es lohnt sich, sich richtig zu verhalten" heraus erwünschtes Verhalten zeigen werden.
Wie kämen wir also aus diesem Missverständnis raus? Und was ist die positive Alternative? Ganz einfach, genau so wie Nadine es vorhin schon erklärt hat. Du baust die Signale bewusst und klarschrittig mit deinem Hund auf. Wenn du also möchtest, dass der Hund auf einen kleinen Fingerzeig rückwärts geht, könnte das Training so ausschauen. Du stellst eine schmale Gasse auf, in die dein Hund gerade so neibast, sich aber nicht drin umdrehen kann. Dann bittest du ihn, in die Gasse zu gehen und belohnst ihn dafür. Jetzt wirfst du ein Leckerli über ihn hinweg nach hinten, sodass er sich rückwärts aus der Gasse rausarbeitet, um es zu holen. Macht er das zuverlässig und in der gewünschten Weise, kannst du zum nächsten Schritt übergehen.
Ab sofort kündigst du das Futterwerfen mit deinem Fingerzeig an, der später dann dein Signal werden soll, der das Rückwärtslaufen auslöst. Fingerzeig heißt also Futterwerfen hinter die Gasse. Wiederhole das Ganze 10 Mal, dann startest du einen Testlauf. Das heißt, du gibst den Fingerzeig, aber die Futterwurfhand bleibt bewegungslos. Du wirfst also nicht Futter hinter die Gasse, sondern gibst ausschließlich deinen Fingerzeig. Option A, dein Hund bewegt sich 0,0 und sagt keine Ahnung, was der Fingerzeig heißen soll. Dann gehst du zurück zu Schritt 2, den ich gerade erklärt habe. Oder dein Hund geht einen Schritt zurück, weil er ja 10 Mal vorher die Erfahrung gemacht hat, der Fingerzeig kündigt Futterwerfen an und das Futter ist zu holen hinter der Gasse. Wie komme ich dahin, indem ich rückwärts laufe? Macht der Hund also einen Schritt, also zeigt ein ganz kleines Stückchen von diesem richtigen Verhalten rückwärts gehen, markierst du das sofort und wirfst Futter über den Hund, sodass er sich weiter rückwärts bewegen muss, um das Futter einsammeln zu können. So wird dein Hund also immer mehr Schritte rückwärts machen und später kannst du dann die Gasse natürlich wieder ausschleichen. Das war jetzt erstmal nur ein Hilfsmittel, damit der Hund eben gerade rückwärts läuft und eben schöner rückwärts läuft und nicht einfach komplett umdreht. Das ist eine Variante, unserem Hund das Rückwärtslaufen zu erklären. Man könnte das Ganze natürlich jetzt auch im Rückwärtsaufbau trainieren.
Das würdet ihr so machen, dass ihr den Hund hinter der Gasse füttert. Dann einen Schritt vorwärts in die Gasse laufen lasst, sodass er nach einem Schritt rückwärts laufen schon wieder hinter der Gasse ist und das Futter so erreichen kann. Und im weiteren Verlauf immer mehr Schritte in die Gasse locken, sodass er dann wiederum mehr Schritte nach hinten machen muss, um ans Futter zu kommen. Die Woche hat uns eine Frage vom Christian erreicht und zwar hat er uns per Mail geschrieben. Hallo Nadine, hallo Katharina. Ich bin treuer Hörer seit Stunde 1 und höre euren Podcast immer, wenn ich mit meinem Hundekind spazieren gehe. Frieda ist eine Cocker Spaniel-Hündin, 16 Wochen alt und ununterbrochen am Schnüffeln. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich in die andere Richtung laufen würde, würde es ihr gar nicht auffallen. Die läuft am Brustgeschirr und einer 15 Meter Schleppleine. Ich würde mir wünschen, dass sie weniger schnüffelt und mehr mit mir in Interaktion tritt. Wie stelle ich das aber an? Ich freue mich über jeden konstruktiven Vorschlag.
Hi Christian, danke für deine Frage. Da müssen wir als erstes mal ganz kurz festhalten, ein Cocker Spaniel ist ein ganz klassischer Stöberhund, der ja ursprünglich dazu gezüchtet wurde, wild aufzustöbern in dichtem Unterholz und einfach dieses Schnüffeln in die Wiege gelegt bekommen hat. Von daher müssen wir jetzt gucken, dass wir dieses massive Schnüffeln, was ja wirklich im Blut schon mitgeliefert wurde, irgendwie konstruktiv für euch lösen können. Aber wir können das auf keinen Fall so hinkriegen, dass der Hund nicht schnüffelt, weil das Schnüffeln ist in seiner DNA und das müssen wir einfach nur irgendwie akzeptieren und konstruktiv nutzen. Das heißt, ich würde vorschlagen, dass ihr zunächst erstmal in wildarmem Gebiet spazieren geht, denn ich denke mal, dass sie da vermutlich mehr animiert wird zu schnüffeln, müsste man jetzt ausprobieren, wo die Gebiete sind, wo sie viel schnüffelt, die meidest du erstmal und gehst erstmal in ablenkungsärmere Gebiete. Cool wäre auch erstmal, wenn du immer die gleiche Runde gehst, denn dann kann sie viel richtig machen, weil sie die Runde einfach kennt, die Ablenkung dann nicht so groß ist und auch die Versuchung nicht so groß ist. Denk da an die letzte Folge, wo Katharina das mit den Schokoladenregeln erklärt hat und ihrer Diät und dass sie immer wieder dann natürlich vor der Versuchung steht. Das heißt, Stöberhunde wollen stöbern, das liegt in ihrer Natur. Die Beschäftigung, die wir hier als Team anbieten können, wäre zum Beispiel Mantrailing. Das ist eine coole Sache, wo du an einer langen Leine mit Frieda einen versteckten Menschen über perspektivisch eine größere Distanz anhand eines Geruchsartikels suchen kannst. In deinen täglichen Spaziergang kannst du auch immer wieder coole Suchen einbauen, aber dafür ist Katharina die absolute Fachfrau. Vielleicht hast du ein paar coole Ideen, die Christian hier gut umsetzen kann.
Also, zum einen finde ich es immer ganz cool, wenn man kleine Grasbüschel als Schnupperteppichersatz verwendet und das kennst du dann im weiteren Verlauf gleich mit Warten und auf die Suche schicken verknüpfen. Sprich, Frieda ist jetzt irgendwie unterwegs, sie achtet nicht recht auf dir. Und dann hast du einen Grasbüschel, irgendwo einen Strauch, irgendwas, da streust du ein paar Kekse rein, ein paar Leckerlis, ich weiß nicht, wenn sie Trockenfutter kriegt, dann kannst du da eine gut einfache Portion, die sie sonst über den Tag gekriegt hätte, was davon abzweigen und eben da in diesen Grasbüschel streuen, also irgendwas, was recht einzeln ist, also was sie gut abgrenzen kann vom Rest im Gelände. Und dann machst du auf die aufmerksam und holst die Frieda zu dir und dann zeigst du ihr, was du da Grandioses gefunden hast. Und genau, und das kennt ihr dann quasi im weiteren Verlauf, kennt ihr das mit Sitz und Warten verbinden oder eben gezielt auf einen bestimmten Baum, auf einen bestimmten Büschel schicken, ausbauen. Dann, was einmal ganz cool ist, sind Leckerlis am und um Bäume und Sträucher verstecken. Das fördert die Motorik, dann können sie nämlich in ihrem Tempo die Sachen untersuchen, sie strecken sich, sie schauen, sie schnuppern. Und Cocker Spaniels sind nicht nur geborene Stöberhunde, sondern sie sind auch geborene Apportierer. Und deswegen schau die in der Gegend um, ob es eine Apportiergruppe oder einen Dummy-Kurs für Welpen gibt. So kannst du die Sucherei in geordnete Bahnen lenken und du kannst deinem Welpen und dann später Junghund bedürfnisorientiert auslasten und zahlst jetzt schon mit eurem gemeinsamen Hobby richtig gut Ei auf das Impulskontrollkonto, von dem ihr dann während der Pubertät richtig gut abheben könnt.
Wenn ihr auch eine Frage habt, dann immer her damit an post@verklickern-podcast.de oder als DM an unseren Insta-Account.
Und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Selbstexperiment. Und zwar versuchst du jetzt eine Woche lang auf jegliche Abbruchsignale für deinen Hund zu verzichten. Nein, halt, stopp, pst, all das ist eine ganze Woche lang tabu.
Wir meinen also in diesem Zusammenhang klassische Abbruchsignale, die keine weitere Info für den Hund enthalten. Also, dass er aufhören soll mit etwas, was er gerade macht. Das sagen wir für die Trainingsnerds unter euch, denn die richtigerweise ja wissen, dass genau genommen jedes Signal ein Abbruchsignal ist, was das gezeigte Verhalten unterbricht. Also ganz genau genommen ist ein Rückruf und ein Touch und ein Sitz an sich auch ein Abbruchsignal von zum Beispiel Buddeln oder so.
Genau. Und deine Aufgabe ist es jetzt, deinem Hund in jeder Situation eine lohnende Handlungsalternative zu geben. Statt also Nein zu sagen oder rufen, wenn dein Hund in die Leine springt und andere Hunde umwählt, kannst du ihn vorher abholen und so lange Handtouch abfragen und belohnen, bis der andere Hund außer Sicht ist. Buddelt dein Hund und kommt nicht mit dir mitgelaufen, kannst du entweder vor dem Buddeln eine Alternative anbieten, wie zum Beispiel mit dir zergeln, oder warten, bis dein Hund vom Buddeln noch ablässt und mit dir mitgelaufen kommt. Und das belohnst du dann.
Wir sind super gespannt, wie ihr diese Challenge meistern werdet und wie oft euch ein Abbruchsignal über die Lippen rutscht. Schreibt uns eure Erkenntnisse gerne wie immer an post@verklickern-podcast.de oder als DM in unseren Insta-Account.
Übernächsten Freitag sind wir mit einer neuen Hunde-Podcast-Folge am Start. Wir beleuchten das oft unterschätzte Thema der Belohnung, verraten euch, warum der Grad zwischen Erwartung zu Enttäuschung schmal ist und beschäftigen uns mit der Psychologie von Belohnung im Training mit deinem Hund.
Und wenn du uns schon eher wieder hören möchtest, dann laden wir dich zu einer neuen spannenden Pferde-Podcast-Folge nächsten Freitag ein. Wir zeigen dir, wie viel Kraft im Blickwinkel liegt, was wir durch einen Perspektivwechsel alles verändern können und welchen Einfluss das Ganze auf den Alltag mit unserem Pferd haben wird. Bis dahin wünschen wir dir eine tolle Zeit mit deinem Vierbeiner. Mach's gut.
Bis dann.
Das war Pferdklickern. Der Podcast über positives Training mit Katharina Deisenberger und Nadine Keune. Werde jetzt Teil der Community und folge Pferdklickern auf Instagram.